Einen guten Morgen euch alle, obwohl so viele seid ihr ja nicht. Wir haben gestern auch schon gefeiert. Wir haben gestern gemeinsam Jesus Geburtstag gefeiert. Ich weiß zwar nicht, wann er Geburtstag gehabt hat, ob am 24. oder am 25., wahrscheinlich keine von beiden Tagen. Das weiß keiner, an welchem Tag Jesus geboren wurde. Und ich denke, das hat er absichtlich gemacht. Keiner weiß genau, wann und um welche Uhrzeit er geboren wurde. Gestern haben wir noch als Familie darüber geredet. Gabis Schwester ist Mitternacht geboren. Die Geli und Mama meint vor Mitternacht und Papa meint nach Mitternacht. Und Geli meint Mitternacht, weil sie beide Tage feiern möchte. Und wir sprachen dann über viele Länder in der dritten Welt, wo Menschen nicht wissen, wann sie geboren wurden. Wir haben hier Geschwister unter uns, die nicht wissen genau, wann sie geboren wurden und wissen auch nicht genau, wann ihre Kinder geboren wurden. Das schätzt man denn später, wenn man nach Europa kommt, dann schätzt man das. In etwa muss es gewesen sein. Wir haben mit unheimlich vielen Kindern, Markus und die Intermission, keiner weiß, wann sie geboren sind. Die wissen nicht einmal, wie alt sie sind. Ungefähr steht drin. Oder sie sind ja nirgends registriert. Sie sind nicht einmal eine Nummer. Sie werden geboren und sterben. Und keiner weiß was darüber. Sie werden nicht vermisst. Jesus hatte in dem Sinn keinen Geburtstag. Er hat in dem Sinn auch kein Geburtstag. Er hat auch kein Zuhause gehabt. Ich weiß, wie es ist, als Ausländer kein Zuhause zu haben und dann versuchen, mich beim Ausländeramt zu melden. Schwierig. Ich habe keinen, ja, dann sind Sie kein Mensch. Dann können wir Sie nicht registrieren. Jesus in dem Sinn hat keinen bestimmten Geburtstag. Und ich denke, er hat es absichtlich gemacht, damit wir jeden Tag seinen Geburtstag feiern. Und wir können uns nur sicher sein, dass wir seinen Geburtstag feiern, in dem Sinne, wie er es möchte, wenn wir es jeden Tag feiern. Ist genau wie Sabbat. Letzte Woche in Kapitel 31. Sabbat für uns, des Herrn Tag, Tag des Herrn. Der erste Tag in der Woche, Tag der Auferstehung, das ist eigentlich jeden Tag, ist des Herrn Tag. Wenn wir wirklich ihm vom ganzen Herzen lieben und suchen, dann hat er jeden Tag Geburtstag. Wir beschenken ihn jeden Tag. Wir beschenken ihn mit dem, was er haben möchte. Viele kleine bunte Päckchen. Nein. Ihm gehört alles, er braucht nichts. Du kannst ihm nichts schenken. Doch, es gibt was. Es gibt da etwas, was du ihm schenken kannst. Etwas, was er dir gegeben hat. Du kannst es ihm zurückgeben. Das ist das Geschenk, was er sich wünscht. Und zwar nicht nur am Sonntag, sondern jeden Tag der Woche. Und das ist dein Leben. Denn der, der liebt, der gibt sein Leben. Der wirklich liebt, das tun wir doch als Verliebte. Etwas übereilt manchmal sogar als Verliebte. Später als Verlobte und dann, ich hoffe, mit Gewissheit als Verheiratete. Paulus sagt, Der Mann gehört der Frau und die Frau gehört dem Manne. Das ist Liebe, wenn wir Jesus gehören, als Personen wie auch als Gemeinde. Das ist aber nicht mein Thema heute Morgen, denn wir haben gestern Jesus Geburtstag gefeiert. Und für all diejenigen, die nicht gekommen sind, haben das verpasst, seinen Geburtstag zu feiern. Eine Frau hat auch gepredigt, das habt ihr noch nie erlebt in der Gemeinde. Und sie hat es dann noch im Sitzen getan. Wir freuen uns über alle Gäste. Wir haben Gäste von überall, aus der Schweiz und anderswo aus Deutschland. Wir freuen uns, dass Regula da ist. Markus' Schwester, sie ist immer wieder da, Weihnachten, beschenkt sie uns mit ihrer Gegenwart. Christine Marx ist da, ich wusste nicht, dass sie kommt, wir freuen uns. Darius' Eltern sind da, gehe ich davon aus zumindest, wir freuen uns auch darüber. Das kann er nicht verleugnen, ihm fehlt nur ein Schnäuzer, dann sieht er genauso wie sein Papa aus. Gut aussehend wie sein Vater. Ja, und ich weiß es nicht, es gibt auch eine andere, Luba ist da, das ist schön, und neben ihr jemand, herzlich willkommen, auch wenn wir nur zwei oder drei sind heute Morgen. Und ich habe auch gesehen, als ich im Raum kam heute Morgen, dass es doch Weihnachten war. Ich habe Jens gesehen, habe gesagt, gestern war Weihnachten. Sieht schick aus, Jens. Für unsere Gäste, wir leben sehr miteinander, sind eine Familie und es fällt auf, wenn einer einen neuen Pulli hat. Gerade bei Jens. Alle 10 Jahre, meint er. Ja, es hat auch die richtigen Farben, ne? Rot und Weiß. Wie der Coca-Cola-Mensch. Wir sind in 2. Mose, Kapitel 32. Danke auch, die ihr also heute viel zu tun habt, auch Mütter und Hausfrauen, die ihr noch kochen müsst, wenn ihr nach Hause kommt oder zu Ende kochen. Danke, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt. Jesus freut sich darüber, dass du gekommen bist, dass sie gekommen sind. Gott segne euch. Wir sind in Kapitel 32 von 2. Mose und jeder, der eine Bibel haben möchte, braucht nur die Hand zu erheben und bekommt eine Bibel. Eine gebrauchte, aber es ist eine Bibel. Gut gebraucht. Alle Bibeln bei uns sind gut gebraucht. Letzte Woche haben wir gesehen, wie die Priester berufen, eingesegnet und ausgerüstet wurden. Und wir haben gesehen, dass Gott beruft. Und wir haben auch gesehen, dass Gott heute nicht nur Priester, beziehungsweise dass das Neue Testament uns sagt, dass wir alle Priester sind, Frauen und Männer, jung und alt. Wir sind alle Priester nach dem Neuen Testament. Das heißt, das Berufenwerden, das gilt uns alle, die wir an Jesus glauben. Wir haben einen Beruf und das ist mehr oder weniger wichtig für Brot und Wasser und ein Dach über dem Kopf, das ist ein Beruf. Wir haben aber etwas viel Höheres, wir haben eine göttliche Berufung. Und unheimlich viele Priester in der NT-Gemeinde wissen es nicht oder haben ihr Platz noch nicht gefunden. Du wirst nie erfüllt sein, nie glücklich sein, bis du weißt, wozu du berufen bist und deinen Platz gefunden hast als Priester innerhalb des Leibes. Es ist unheimlich wichtig, dass wir das wissen. Wir sind alle nicht nur erlöst, sondern berufen. Wir haben gesehen, dass Johannes sagt uns Priestern alle, damit wir uns nichts einbilden, sagt Johannes, alles, was der Mensch hat, wird ihm von Himmel her gegeben. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Gott gibt. Das, was uns reich macht, ist Gott. Gott in uns, die Hoffnung und Herrlichkeit Gottes. In uns hat er seine Herrlichkeit hineingepflanzt durch den Heiligen Geist. In und durch uns verherrlicht er sich. Gott gibt, er ist der Geber, dass wir atmen, dass wir Luft holen können, dass unser Körper mit Sauerstoff versorgt wird, sodass es nicht verfault, ist von Gott gegeben. Dürfen wir nie vergessen, dass unser Herz schlägt. Dafür habe ich gelernt, durch Not, durch tiefe Not, habe ich gelernt, Gott zu danken dafür, dass ich atme. Gott ist der Geber, wir sind die Beschenkten, wir sind die Empfänger. Er beschenkt uns mit Reichtum. Und dieses Reichtum, was wir von ihm empfangen, sollen wir weitergeben. Er hat uns befähigt. Das haben wir gesehen in Kapitel 31. In Kapitel 32 lesen wir in Vers 1, als aber das Volk sah, dass Mose ausblieb und nicht wieder von dem Berge zurückkam, sammelte es sich gegen Aaron und sprach zu ihm, auf, mach uns einen Gott, der vor uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was dieser Mann, schreibt Luther, oder beziehungsweise die Luther-Übersetzer. Wenn ihr aber eine Elberfelder oder Schlachter habt, steht dieser Mose der Mann. Wir wissen nicht, was diesem Mann Mose widerfahren ist. Der ist uns aus Ägyptenland, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Nun ist Mose oben auf dem Berg. Der ist in diese Wolke hineingegangen. Wir müssen unbedingt hier die Parallele Mose zu Jesus sehen. Wie ging Jesus? Die Jünger standen da mit offenem Mund, dicken Bauch und kleine Füße und schauten nach oben. Er verschwand in eine Wolke. Mose ging in eine Wolke hinein. Und das Volk hat diese Wolke gesehen. Tag und Nacht war diese Wolke da, solange Mose oben auf dem Berg war. Wir sehen, dass Gott geführt hat, aus Ägypten heraus, in und durch eine Wolke. Diese Wolke stellt die Gegenwart Gottes dar. Mose ist also, wissen wir nicht genau, viele Ausleger sagen, naja, das muss hier der 39. Tag gewesen sein, wenn er 40 Tage da oben war. Wichtig ist aber, dass Mose sozusagen wie auch Jesus im Himmel gefahren ist und mit Gott Gemeinschaft zu haben. Mose ist bei Gott und Gott spricht mit Mose. Und er kommt nicht wieder. Mose kehrt nicht zurück. Das Volk kann nicht warten. Wer weiß? Vielleicht ist er tot. Vielleicht hat Gott ihn mitgenommen. Vielleicht ist er in dem Feuer und durch den Donner da oben auf dem Berg umgekommen. Er hat sich verlaufen in Nebel da oben auf dem Berg. Wann kommt er dann? Ja, 2000, eigentlich müsste er schon wiederkommen, Jesus. Das ist eigentlich schon lange. Und so viele haben schon vor 40, 50, 100, 200, 500 Jahren, Jesus kommt, die haben geschrieben, so den und den Termin. Viele haben das ziemlich auf den Tag gesagt. Jesus wird wieder kommen, auch Christen. Sollte man nicht tun. Denn wir wissen nicht den Tag. Wir wissen die Jahreszeit. Das steht ganz klar in der Bibel, die Jahreszeit. Wissen wir, wir können es an Ölbaum erkennen. Wir wissen, dass er jetzt bald kommt. Wir wissen aber nicht, der Tag oder die Stunde, das wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass er in den kommenden Monaten und Jahren zurückkehren könnte. Wir stehen kurz davor. Wie verhalten wir uns aber in dem Warten auf Gott? Glauben wir, dass er wiederkehrt? Glauben wir das Letzte, was er uns sagte? Seid getrost, ich komme wieder. Das hat er seine Jünger gesagt. Das hat er uns gesagt. Ich komme zurück. Mein Geburtsdatum und den Datum, an dem ich mein Leben gelassen habe für euch, dieser Termin ist nicht wichtig. Ihr wisst nicht. Auch wenn ich zurückkomme, den Termin, den kennt ihr auch nicht. Aber wichtig ist, dass ihr wisst, dass ich zurückkomme. Ich komme zurück. Wer glaubt es denn eigentlich noch? Wenn ich glaube, dass er zurückkommt, dann lebe ich danach. Oh, meine Mutter hat mir als kleiner Junge, mein Papa war viel unterwegs und ich war sehr frech. Und sie hat immer zu mir gesagt, warte, bis Papa wiederkommt. Und ich wusste, dass er wiederkommt. Und ich wurde vom Jahr zu Jahr sicherer. Denn ich machte immer wieder durch Wochen, Monate und Jahre, der kommt wieder und das tut weh, wenn er wiederkommt. Wenn ich frech gewesen bin, ungehorsam, leichtsinnig, oberflächlich, respektlos, dann habe ich eigentlich Angst gehabt vor seiner Wiederkunft. Wisst ihr, wir brauchen das nicht. Das Blut Jesu steht dazwischen. Egal, was du gemacht hast, auch heute Morgen. Brauchst keine Angst zu haben. Freu dich, dass er wiederkommt. Das ist doch unsere Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Was nützt er uns? Schreibt sogar Paulus. Wenn er nur gestorben ist. Er ist auferstanden und er kommt wieder. Das Volk meint aber, nee. Es dauert jetzt schon so lange. Der kommt nicht wieder. Es gibt zwei Leiter hier. Mose stellt Jesus dar. Ein Mann mit Autorität, ein Mann, der konsequent war. Er war liebevoll, er sorgte für sie, er glaubte sogar für die ganze Gemeinde und versorgte sie in und durch sein Glauben, sein Gottvertrauen. Er hat das Meer getrennt mit seinem Gottvertrauen. Er hat sie gespeist täglich mit seinem Gottvertrauen. Sie glaubten nicht alle, aber er war beständig in seinem Glauben, der Mose. Aber er war auch hart und klar mit ihnen, hat ein klares Wort geredet. Hat sie immer wieder wachgerüttelt. Er war radikal, der Mose. Hatten sie Mose, vielleicht waren sie froh, dass er nicht wiederkam. Könnte ja sein. Denn jemand, der ein klares Wort spricht, der wird nicht gern gesehen, oder? Ein Papa, der deutlich redet. Ein Hauskreisleiter, der deutlich redet. Eine Schwester, ein Bruder in Verantwortung, das deutlich reden. Ist nicht beliebt. Bin letzte Woche wieder abgedackelt, habe gedacht, du hast etwa 20 Minuten darüber geredet, dass wir Würmer sind. Deine armen Geschwister. Was machst du mit deinen Geschwistern? Und ich war im Herzen betrübt. Ich habe vergessen, euch zu sagen, dass ihr schöne Würmer seid. Nie. Dass ihr Kinder Gottes seid. Wir sind Wurm und Königskind. Das muss ausgeglichen sein. Wir waren Würmer. Das ist das, was steht in Johannes 13. Aus Wasser geboren. Würmer. Aber mit dem Wurm ist es so besonders schön. Jetzt suche ich wieder ein Wort. Metamorphose. Bruder, beim Wurm, ist das nicht schön? Ein Wurm wird zum Schmetterling, oder? Ja gut, das ist doch ein Wurm. Oder ist eine Raupe kein Wurm? Selbstverständlich ist es ein Wurm. Ihr sollt mich nicht widersprechen. Wir wollt ja lernen, wenn ihr mich ständig hier widerspricht. Sinnbildlich. Okay, können wir uns da treffen? Sehen ähnlich aus. Okay, wir sind Raupen. Danke, Würmer. Oder ich, als Kind habe ich mit Würmer gespielt. Manche Kinder lutschen sogar Würmer. Es gibt Schlimmeres. Die sehen doch glatt und rosa aus, oder? Wie dieser Brite, der aus dem Wasser gestiegen ist, im Südpol da, nachdem er eine Meile durchs Wasser geschwommen ist. Da sah wie ein rosanes Schwein aus. Die meisten Briten sehen so aus. Aber zurück zum Wurm. Rosa und glatt, ne, oder? Rosa und glatt. Und die sehen doch sauber, diese glatte kleine Würmer, oder? Aber ich habe sie als Kind immer in die Länge gezogen. Ne? Die Falten raus. Und wo versteckt sich der ganze Dreck? In den Falten drin. Habt ihr das nicht gemacht?
Nein.
Schade. Der Frühling kommt noch. Geht doch, Jens, mit deinen Kindern raus. Na? Versteckt, oder? Wir sehen so glatt aus, oder? So schön rosig. Aber eigentlich, ne? Da drin versteckt. In diesen, ja, was sagt man dazu? Segmente sitzt der Dreck. Also, wir sind Schmetterlinge. Seht ihr, wir sind Leib, Seele und Geist. Und der Geist macht uns. Und er sagt, wie gesagt, sagt Jesus zu Nikodemus, du musst nicht nur als Wurm geboren werden, sondern aus dir muss ein Schmetterling werden. Du musst aus dem Geist geboren. 1, 2, 3, Leib, Seele und Geist, genauso wie Gott. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, eine Dreieinigkeit. Und solange es nur zwei sind, na, ist man letzten Endes auf einen Kopf, man ist dann auf, wie ein Mensch, der auf dem Kopf steht. Mit seinem Kopf in der Erde. Warum erzähle ich euch das alles? Weiß ich gar nicht. Hier haben wir zwei Leiter. Mose, ein Mann, der vom Geist bestimmt wurde. Gott hat ihn erwählt. Warum hat er Mose genommen? Weil Mose größer war oder besser ausgesehen hat? Intelligenter war? Nein, nein. Okay, er war gebildet. Er hatte die besten Lehrer in Ägypten gehabt. Klar hat er das. Es war auch eine gute, ne, ein Pluspunkt. Ich würde sagen, nicht einmal eine gute Grundlage. Nein, die Grundlage war eine andere. Die Grundlage, dass Mose konsequent, radikal war, nicht extrem. Bitte schön, ein Mensch, der radikal ist, ist nie extrem. Der ist immer mittendrin. Er lässt sich nicht hin und her bewegen von alle verschiedenen Lehren. Von jedem Wind der Lehre. Von jedes Feuer, was auftaucht, von jeder Welle, die überschwappt über, ne, die neutestamentliche Gemeinde. Nein, er ist in Christus gewurzelt und so war der Mose. Und aus diesem Grund und nur aus diesem Grund, was ist aber jetzt nun mit diesem anderen Leiter? Hier haben wir einen Leiter, das das Volk eigentlich haben will. Auf und mach uns! Einem Gott steht anders bei euch, oder? Götter, und das ist richtig. Dann Elohim ist das Wort und das Wort benutzt für Gott und für Götter. Und es steht im Urtext im Plural. Und ich finde es wichtig, dass es auch im Plural bleibt. Es gibt ein Gott und Gott ist eins. In dem Moment, wo du, und das ist, was sie hier machen, sie kehren Gott den Rücken. In dem Moment, wo du den einzigen Gott den Rücken kehrst, lebst du in ein Schatten, denn er ist das Licht. Du lässt ihn hinter dir, du kehrst ihm den Rücken. Du lebst in deinen eigenen Schatten, der Schatten deines Ichs. Dein Ich bestimmt dein Leben. Und du wirst merken, dass wenn du nicht den einzigen, den einen, alleinigen Gott, der eins ist, eine Dreieinigkeit, nicht anbetest und suchen, wärst du hunderte von Göttern. Es war nicht ein Gott, das waren Götter, die sie anbeten wollten. Das eine war hier ein Tier, eine Kuh, interessant, ne? Ein Kalb oder eine Kuh oder eine Ochse oder ein Stier oder egal was, wir finden ihn in allen heidnischen Kulturen. Und in Ägypten war er da, als Gott der Kraft und Gott der Sexualität, der Vermehrung. Er wurde damals in Ägypten angebetet, auch später in Indien. Im Hinduismus ist er da, die Kuh ist da und hat genau dieselbe Bedeutung. In Indien repräsentiert diese Kuh, die sie anbeten, Kraft und Fruchtbarkeit in der Sexualität. Das ist das Symbol. Und sie beten ihn an. Sie kommen und bringen ihn Opfer. Und das hatten die in Ägypten gesehen. Plötzlich kehren sie Gott den Rücken und sehnen sich wieder zurück zur Welt. Zurück zu den Göttern, die ihnen das gegeben haben, was sie haben wollten. Sie machten sich Götter. Was hat nun dieses Volk eigentlich vor einigen Wochen gesagt? Was hat dieses Volk gesagt bei der Bekehrung? Genau das, Jörg. Genau das. Ich schlage auf, ihr müsst es nicht. Hier steht in 9,10, Vers 8, und alles Volk antwortete einmutig und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Das ist, bevor sie die Gebote empfangen, okay? Danach in Kapitel 24, zwischen Vers 3 und 8, wiederholen sie das. Bevor sie die Gebote bekommen, sagen sie das. Und nachdem sie die Gebote, sie bestätigen das. Alles wollen wir tun. Sie sagen in Vers 7 von Kapitel 24, nachdem sie die Gebote bekommen haben, in Kapitel 20, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Mose ist 39 Tage weg. Wenn es hochkommt, könnte weniger sein. Mehr könnte es nicht sein. Sonst wäre er ja, ne? Fast da unten, sonst würden sie ihn kommen sehen. Und sie kehren zurück. Sie kehren zurück nach Ägypten. Sie wünschen sich, wieder zu Hause zu sein. Zurück zum alten Leben, zurück zur Welt, da wo wir sicher waren in Ägypten. Das Leben war zwar schwer und wir waren zwar Knechte, ne, aber ja, die Strukturen, diese große, mächtige Stadt, dieses große Land mit ihren mächtigen Pharao. Sie sehnten sich zurück. Und Aaron, der zweite Leiter, okay, machen wir. Er macht das, was das Volk will. Er ermahnt sie nicht einmal, er macht es. In Vers 2 lesen wir, Aaron sprach zu ihnen, reißet ab die goldene Ohrringe an den Ohren euren Frauen, eure Söhne und eure Töchter. Und bring sie zu mir. Als ob er nur darauf gewartet hätte, das zu tun, was das Volk will. Es gibt Leiter, die so sind. Die streben nach Macht und Position. Weiß es nicht, was Aaron gedacht hat, aber gedacht, naja, jetzt ist die Chance. Mose ist weg. Volk glaubt nicht mehr an ihm. Jetzt wollen sie mich. Promotion. wie die Politiker. Haben wir bei Schröder gehört? Haben wir bei Angie gehört? Wir sind da, um das zu tun, was ihr uns gesagt habt. Das sagen die ganz deutlich. Ihr habt uns gewählt, wir sind da, um eure Wünsche zu erfüllen. Und das wünscht sich der normale Mensch, oder? Nicht nur zu Weihnachten. Und hier handelt Aaron fleischlich. Es ist ein charakterloser Mensch. Das sieht man immer wieder. Mose ist das, was er ist. Mose hat die Berufung, die er hat, weil er im Herzen das ist, was er ist, und Gott kann ihm vertrauen. Aaron bringt das nicht. Er denkt nicht einmal daran, das Volk zu ermahnen und zu sagen, hier, wie könnt ihr so über meinen Bruder Aaron so reden? Denn sie sagen, die reden doch hier abfällig, oder? Die sagen in eurer Übersetzung, und ich glaube, dass sie näher, dieser Mose. Was ist das für eine verachtende Weise, über jemanden zu reden, wenn er nicht da ist? Dieser Mose, der Mann. Wer weiß, was ihm passiert ist? Der hat uns sowieso nur Ärger gebracht. Er hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt stehen wir hier in der Wüste. Mose ist schuld. Wir wollen ihn sowieso nicht mehr als Leiter. Aaron, komm her. Du machst das, was wir wollen. Auch wenn es uns unser ganzes Gold kostet. Das, was am wertvollsten ist. Unser Leben. Und wenn es mir mein Leben kostet, ich gebe es hin, um meine Lust zu befriedigen. Mach uns ein Kalb, mach uns eine Kuh. Das ist deren Verhalten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn sie Mose kennen würden, dass sie sich schämen würden. Dieser Radikale, er war so ein bisschen hart, sehr konsequent. Er hat klar geredet, er hat ihnen die Wahrheit vermittelt. Er hat das, was Gott ihm beauftragt hat, zu sagen, hat er gesagt. Er hat es nicht anders eingepackt, er hat das genau so gesagt, wie Gott ihm das gesagt hat. Das Volk hat das wahrscheinlich nicht so gut empfunden, dass er so klar war. Er führte sie immer ins Licht und das war unangenehm. Aber dieser Mann, Mose, lesen wir im selben Kapitel, im Vers 32, steht vor Gott, nachdem sie sich so versündigt haben, und sagt, vergib ihnen doch ihre Sünde. Er kehrt zurück auf den Berg und sucht die Gnade Gottes für das ganze Volk. Das Volk hat mehr oder weniger gesagt wie Kain. Weiß ich doch nicht, wo er ist. Bin ich sein Hüter? Bin ich sein Aufpasser? Wissen doch nicht, wo Mose ist. Wissen nicht einmal, warum haben sie sich nicht hingekniet und Gott gesucht? Nein, die einfachste Lösung. Vergib ihnen, sagt dieser Mose, ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch. Solch eine Liebe hat Mose fürs Volk, obwohl er klar und hart war. Er hätte sein Leben dahin gegeben, sein ewiges Leben fürs Volk gegeben. Tilge du meinen Namen aus dem Buch des Lebens und erlöse das Volk, dass die sich nicht schämen, so über Mose zu denken. Wie denkst du denn über Jesus? Denn Jesus ist Gott. Und Gott ist Jesus. Du kannst es nicht trennen. Wie denkst du denn über den Vater? Ist er eingeschlafen? Ist ihm deine Situation im Moment egal? Ist er nur Gesetz? Ist er unbarmherzig? Ist er deine Liebe nicht würdig? Ist er dein Leben nicht würdig? Wie denkst du dann über ihn?
Das Volk hat ihr Vertrauen in Mose hingeworfen und sucht ihre Sicherheit in Materiellen. Hier wird ein Kalb gebaut. Sie sammeln Gold und reißen sich die Ohrringe aus dem Ohr, aus der Nase, aus der Zunge, aus dem Auge und aus dem Bauchnabel und anderswo. Überall, ne, wo wir heute so Ringe haben. Sie leiden daran. Sie werden zu armen Schlucker. Sie werden ausgenutzt. Sie werden missbraucht. Indem, dass sie im Herzen zurückkehren nach Ägypten. Da riss alles Volk sich die goldenen Ohrringe von den Ohren und brachte sie zu Aaron. Und er nahm sie von ihren Händen und bildete das Gold in eine Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Wie kann man so bescheuert sein? Sie beten die Schöpfung an, statt den Schöpfer. Sie leben in ihren eigenen Schatten. Sie haben Gott den Rücken gekehrt und haben sich etwas Tastbares gemacht, wo sie etwas, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen können, mit ihren Augen, mit dem Gefühl. Sie sagen, es geht nur, ich glaube nur das, was ich sehe. Sowas von bescheuert. Ich kann mich erinnern, als kleiner Junge, mit meinem Vater auf dem Schiff, wir haben 6-mal den Atlantik überquert mit dem Schiff. Und Atlantik, naja, damals zumindest, war man 14 Tage unterwegs von Liverpool bis Bermuda oder Kuba, bedingt dann, wo die erste Station war, waren wir 14 Tage unterwegs, ohne irgendeine Insel oder Erde oder irgendwo, nicht kein Festland, 14 Tage lang, Tag und Nacht. Und oft stand ich oben am Deck mit meinem Papa und, naja, wir haben geguckt nach Land. Und Papa hat immer am schnellsten und genauesten gesehen. Der hatte Augen wie ein Adler, mein Vater. Hatte nur ein Auge, aber dafür war es ein Auge wie ein Adler. Er trug ein Monokel, durch eine Explosion im Labor hatte ein Auge verloren und hatte nur ein Auge. Aber mit diesem Auge konnte er besser sehen als manche Menschen mit zwei. Und er nahm mich dann im Arm, ne? Er stand ja höher, obwohl er gar nicht so groß war. Ich war damals nur sehr klein. Mein Papa war nur 1,65 groß, ein kleiner Mann. Aber für mich war er sehr groß, weil ich ja noch mindestens 50 Zentimeter kleiner war. Nahm mich im Arm und zeigte mir und drehte mein... Guck mal da hinten, Peter. Guck mal, siehst du das? Ich denke, der Alte ist übergeschnappt. Der ist zu lange auf hohe See, ohne Land gesehen zu haben. Siehst du das? Dann dreht er. Nein, Papa, ich sehe das nicht. Doch da kommt ein Schiff. Das ist nicht Land, das ist ein Schiff. Ich sehe nichts, Papa. Dann bin ich runter in der Kabine, nach einer Viertelstunde wieder hoch. Geguckt. Tatsächlich, da ist irgendwas. Aber das ist ein Vogel. Das ist kein Schiff. Komm näher und näher. So lange gezweifelt. Und Papa hat doch recht. Es war ein Schiff. Er hatte gute, scharfe Augen. Viel Erfahrung. Lange geglaubt. Und ich musste an die Wolke glauben. Kennt ihr die Geschichte mit der Wolke? Lass uns das mal kurz Und das ist Glaube. Guck mal, Glaube ist, wenn wir das sehen können, was da kommt, was noch nicht sichtbar geworden ist. Und Menschen, die ihre Erfahrung mit Gott gehabt haben, können uns das so schön deutlich machen. Der lässt sich nicht in den Stich. Er kommt. Es wird sich verändern. Ich weiß, es dauert vielleicht Monate, es könnte Jahre, aber es wird sich verändern. Ich habe es auch erlebt. Ich habe es durchgemacht. Schmeiß nicht deine, hol dir nicht das Kalb wieder her. Kehr nicht in die Welt zurück. Gott enttäuscht nie. Ich weiß es aus Erfahrung. Du bist erst eine Woche dabei und wirst alles hinschmeißen. Du hast noch keine Erfahrung mit Gott gemacht. Das konnte Mose sagen. Aaron konnte das gar nicht. Er war fleischlich gesinnt. Also 1. Könige, Kapitel 18, glaube ich. Habe ich da recht? Ich habe das nur in Englisch gelesen vorhin. Lass uns ab Vers 21, Kapitel 18 von Könige, 1. Könige, Vers 21. Da trat Elia zum Volk und sprach, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Seht ihr? Da und mal hier. Mal ein Gott, mal den anderen Gott. Unsicher, wanken, nicht tief gewurzelt in Jesus, nein. Auf beiden Seiten. Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach. Ist aber Baal, so wandelt ihm nach. Die Erfahrung, dass Gott Gott ist, wirst du im Handeln erleben. Wenn du gehorsam bist, dabei bleibst, wird sich das in dir bestätigen. Dein Glaube wird wachsen und zunehmen vom Tag zu Tag, wenn du das hörst und tust. Wenn du dranbleibst, das mal. Die Erfahrung mit Gott machen und stark. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn, aber die Propheten Baals sind 450 Mann. Die Welt sagt was anders. Es ist kein Schöpfer da, es ist kein Gott. Gott, das ist eine Wolke, das dumme Zeug. Es gibt keinen Schöpfer und Schöpfung ist plumper Quatsch. Nur diese hirnverbrannten Sektierer, die Christen glauben das. Evolution ist das. Und sie verteidigen das mit den übelsten Methoden. Die Presse, das Fernsehen, alle, die Pädagogen. Das wollen wir nicht. Es entspricht unserer theologischen Überzeugungen nicht. Wir wollen es nicht hören hier in der Schule und wir dulden es nicht. Das ist die tolerante Gesellschaft heute, sie tolerieren alles, nur Gott nicht, nur unseren Schöpfer nicht. Und es ist genauso, ob das im Fernsehen ist, auch die nationale Fernseh, wie heißen das? Anstalten dulden das nicht. Sie wollen keine öffentliche Diskussion über die Frage Schöpfung. Sie wehren sich. Sie klammern sich an ihre Religion. Das ist keine Wissenschaft, das ist ein Glaube. Evolution ist ein Glaube. Dann ist es nicht beweisbar. Ist es am Anfang nicht beweisbar? Zwischendurch fehlen überall Links. Überall. Du musst glauben können an Darwin. Das ist nicht beweisbar, das ist eine Religion. Und es gibt Wissenschaftler weltweit, nicht nur Christen, sondern Wissenschaftler, die an einen Schöpfer glauben, okay? Nicht unseren Schöpfer. Sie sagen, wir wissen nicht, wer dieser Schöpfer ist, aber man geht davon aus, dass 50% der führenden Wissenschaftler weltweit sagen und glauben, dass es einen Schöpfer gibt. Davon ein hohes Prozentzahl von Christen. Nun kommen die Christen im Gange und möchten das öffentlich im Fernsehen diskutieren. Und sie werden abserviert wie Idioten, auf niedrigste Weise von den Anstalten und von den Vertretern der Evolution. Sie wollen es nicht einsehen und sie möchten nicht, dass irgendjemand es weiß. Bis hin zu unseren Lehrern in der Schule, sie sagen, wir dulden das nicht. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet, aber die Propheten Baal sind 450 Mann. Seht ihr, wie einsam wir sind? Und wenn ich meine Kinder sehe, ich sehe sie heute schon in 10 oder 20 Jahren in dieser Welt, wir werden sehr alleine sein. Die ganze Welt, 400, werden gegen einsprechen. Und du wirst dich fragen, glaube ich wirklich? Deswegen ist es so wichtig für dich und für mich, dass diese Frage ein und für alle Male geklärt ist. Und ist es nicht eine Frage des Könnens, ist es eine persönliche Entscheidung. Ich will dir vertrauen, Herr, vom ganzen Herzen. Und ich will keine Zweifel zulassen, wie das Volk es hier tut. Und ruft ihr den Namen euren Gottes an, aber ich will den Namen des Herrn anrufen, welcher Gott nun mit Feuer antworten wird. Der ist wahrhaftig Gott. Und das ganze Volk antwortete und sprach, das ist recht. Und Elia sprach zu dem Propheten Baals, wählt ihr einen Stier und so weiter. Hier kommt es zum Opfer, wir machen einen Sprung und wir suchen die Stelle, wo es um die Wolke geht. Danke. 41. Und Elia sprach zu Ahab, zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wollte es sehr regnen. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Beine. Ein Mann, der glaubt, ist ein Mann, der betet, weil er genau weiß, Gott ist da und hört mich. Betet an im Geist und in der Wahrheit. Denn Gott ist Geist. Anders gefällt es Gott nicht. Vertrauen bringt uns zum Gott. Glaube. Ich rede mit Gott, weil ich weiß, dass er mir hört. Ich freue mich über ihn, weil er hier mittendrin ist. Der ist hier. Wir sehen ihn nicht, aber der ist hier gegenwärtig in unserer Mitte. Und Elia kniet sich hin und betet. Kopf zwischen die Beine. Also, wenn ihr wissen wollt, Jungs, wie man eigentlich betet, das ist nicht nur Fasten, sondern Kopf zwischen die Beine, sonst klappt es nicht. Und sprach zu seinen Dienern, geh hinauf und schaue zum Meer. Er ging hinauf und schaute und sprach, es ist nichts da. Elia sprach, geh wieder hin. Und der Diener ging wieder hin 7 Mal. Und beim 7. Mal sprach er, siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer, wie eines Mannes Hand oder Faust. Elia sprach, geh hin und sage Ahab, spann an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht aufhält. Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz und Wolken und Wind. Und es kam ein großer Regen. Achab aber fuhr hinab nach Jezreel. Und es hat gegossen. Seht ihr? Gottvertrauen. Wir kehren zurück zu 2. Mose, Kapitel 32. Das könnten sie nicht. Sie wollten einen Gott haben, den sie sehen und anfassen konnten. Ein Gott, der das entsprach, was sie gewohnt waren in Ägypten. Sie kehrten mit ihrem Herz zurück zu den Göttern Ägyptens. Und er nahm sie, Vers 4, von ihren Händen und bildete das Gold in eine Form und machte ein gegossenes Kalb. Und sie sprachen, das ist dein Gott, Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Als das Aaron sah, baute ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist das Herrn Fest. Und sie standen früh am Morgen auf und opferten Brandopfer und brachten zu Dankopfer dar. Danach setzte sich das Volk, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um ihre Lust zu treiben. Seht ihr? Wenn der Mensch das bekommt, was er will, wird er zum Tier. Der Herr sprach aber zu Mose, geh, steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Wege gewichen, den ich ihnen geboten habe, nicht einmal 40 Tage. Hm? Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das ist dein Gott Israel, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge, dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinen Gott, und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn entbrennen über dein Volk, dass du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück herausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von den Erdboden? Kehre dich ab von deinen grimmen Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Hier sehen wir den Zorn Gottes. Gott ist ein Gott, der richtet. Wir sehen beide Seiten. Und Gott als gnädiger und barmherziger Gott. Es ist beide und Gott ist, wie er ist. Gott ist ein Gott, der gerecht ist und sich rächen muss. Andererseits ist er gnädig und barmherzig und geduldig. Und beides kommt zusammen in Jesus Christus. Und deswegen musste Jesus sein Leben geben. Der ganze Zorn Gottes kam auf Jesus Christus am Kreuz. Mose wandte sich und stieg vom Berge und hatte die zwei Tafeln des Gesetzes in der Hand. Die waren beschrieben auf beiden Seiten. Und Gott hatte sie selbst gemacht und selber die Schrift eingegraben. Als nun Josua das Geschrei des Volkes hörte, sprach er zu Mose, es ist ein Kriegesgeschrei im Lager. Er antwortete, es sei kein Geschrei wie einen Sieg und es ist kein Geschrei wie bei einer Niederlage. Die meinen jetzt von Kriegern. Ne? Ich höre Geschrei wie ein Tanz. Gibt's auch heute. Als Mose aber nahm, zum Lager kam und das Kalb und das Tanzen sah, entbrannte sein Zorn. Und er warf die Tafeln aus der Hand und zerbrach sie unten am Berge. Seht ihr, wie zuverlässig der Mose ist? Er schwankt. Er fleht um Gnade, um Barmherzigkeit. Er ist bereit, sein Leben zu geben. Aber er bricht auch in Zorn und zerschmetternd und zerbricht alles. Da sind wir Menschen. Auch in all seine Liebe und Barmherzigkeit, seine Treue und Radikalität, war Mose nur ein Mensch. Nur ein Schatten von Jesus Christus, der da kommen würde. Und nahm das Kalb, das sie gemacht hatten, und ließ es ihm Feuer zerschmelzen und zermalte es zu Pulver und streute es aus Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Wir ernten das, was wir sehen. Und er sprach zu Aaron, was hat dieses Volk getan, dass du eine so große Sünde über sie gebracht hast? Aaron sprach, mein Herr, hier haben wir wieder diese Leiter, die sind unwahrscheinlich zuverlässig. Die sind wie unsere Politiker oder viele unserer Politiker, für den wir eigentlich beten sollten. Aaron sprach, mein Herr, lasse seinen Zorn nicht entbrennen, du weißt, dass dies Volk böse ist. Ha? Das haben wir doch schon gehört, ganz Anfang der Bibel, oder? Meine Frau war es. Sie sprachen zu mir, mache uns ein Gott, der von uns hergehe. Sie haben es gemacht. Ich war ja eigentlich gar nicht bereit. Ich habe versucht, sie zu überzeugen, ne, dass es nicht gut und richtig ist. Kein Wort hat er gesagt, aber hier gibt er den Eindruck. Ne? Das Volk war das. Wisst ihr, der Charakter der Sünde ist immer gleich. Deswegen ist es hier genauso wie bei Adam und Eva und Kain und Abel. Keine Verantwortung. Bin ich Wächter? Das ist meine Frau. Was habe ich denn damit zu tun? Die Alte war das. Und was sagt die Alte? Ja, es war der Teufel. Schuldschieberei, das haben wir überall. Den Charakter der Sünde offenbart sich in allen Menschen auf derselben Weise. Es hat einen Charakter, Sünde hat einen Charakter. Denn Sünde ist der Widersacher, der Teufel, das, was uns zerstört. Und offenbaren tut sich's immer gleich in unser Leben. Und am Ende bringt das der Tod, hatten wir gesehen vor einigen Wochen. Sie sprachen zu mir, mache uns einen Gott, der von uns hergehe. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus Ägyptenland geführt hat. Eine gewisse Wahrheit ist da, oder? Immer. Auch der Teufel missbraucht die Wahrheit. Ich sprach zu ihm, wer Gold hat, der reiße es ab und gebe es mir. Und ich warf es ins Feuer. Und daraus ist es kalt geworden. Der ist doch heftig, oder? Man, Aaron ist ja... Er kann ja Wunder tun. Keiner hat es gemacht. Kennt ihr das zu Hause? Das 4, 5, 6 Kinder, wer hat's gemacht? Wer hat die Nivea-Creme unterm Bett liegen lassen? Oder wer hat die Zahnpaste im Klo geschmissen? Oder wo ist die Schere? Ja. Und keiner ist es gewesen, du kommst 5 Minuten später, dann liegt es an Ort und Stelle. Wer hat das zurückgebracht? Kein Wort. Seht ihr den Charakter der Sünde? Macht ihr das nicht als Erwachsener? Ich mache das. Ich decke das zu. Verschöner das? Ich sehe irgendeinen Weg, mich dadurch zu schlingeln, ohne zu sagen, ich war es. Sünde kann nur im Dunkeln überleben. Da, wie beim Wurm, zwischen den Ritzen, da in der Falte drin, da kann es überleben. Aber in dem Moment, wo du es streckst und es ins Licht kommt, da stirbt die Sünde. Sie kann nicht überleben im Licht. Und deswegen fällt es uns so schwer, ins Licht zu kommen mit unseren Sünden, auch als Erwachsene. Wir wollen aber jetzt Schluss machen. Wir lesen dann 25. Also nun Mose sah, dass das Volk zuchtlos geworden war, denn Aaron hatte sie zuchtlos werden lassen zum Gespött ihrer Widersacher. Unordnung, der ist kaum 40 Tage weg, da ist schon Unordnung. Die Ordnung ist vorbei, kennt ihr das? Oh Mann, aufräumen in der Werkstatt? Na, 2, 3 Tage ist alles, wie es war. In den Schränken, die Töpfe, die Teller, na, in eine kleine Schublade mit Messern und Gabeln. Welche für sonntags, welche für Alltag, ne? Die Sachen für die Küche und die Sache fürs Esszimmer. Die Unordnung ist sofort wieder da. Wo waren wir? 25. Der hat sich zuchtlos werden lassen. Trat er in das Tor des Lagers und rief: Herr, zu mir, wer dem Herrn angehört, da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levi. Und er sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels, ein jeder gürte sein Schwert um die Lenden und gehe durch das Lager hin und her von einem Tor zum anderen und erschlage seinen Bruder, Freund und Nächsten. Wir haben keine Zeit, darauf einzugehen. Aber wisst ihr, das stellt einfach Sünde hier. Es gibt nur einen Weg, Sünde zu überwinden, und das ist in dem, dass wir es töten. Tötet die Sünde in eure Glieder. Die Söhne Levi taten, wie ihnen Mose gesagt hatte, und es fielen am Tage vom Volk 3000 Mann. Da sprach Mose: Füllet heute eure Hände zum Dienst für den Herrn, denn ein jeder ist wieder sein Sohn und Bruder gewesen, damit euch heute Segen gegeben werden können. Also, wir sehen das wieder hier. Reinigung und Befreiung von Sünde und dann den Segen und nicht andersrum. Am nächsten Morgen sprach Mose zum Volk: Ihr habt eine große Sünde getan. Nun will ich hinaussteigen zu dem Herrn, ob ich vielleicht Vergebung erwirken kann für eure Sünde. Als nun Mose wieder zu dem Herrn kam, sprach er: Ach, das Volk hat eine große Sünde getan und sie haben sich einen Gott vom Gold gemacht, vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn nicht, dann tilge mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wir dürfen nie vergessen, dass das Jesus Gebet ist, ständig für uns. Er hat unsere Sünde getilgt durch seinen Tod am Kreuz. Und er ist Stellvertreter, nicht Ankläger, er ist Anwalt, unser Fürsprecher, wie Mose hier für den Volk. Aber dennoch, wie gesagt, Mose nur als Vorreiter, nur als Schatten Christi. Und deswegen sagt Gott: Der Herr sprach zu Mose: Ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Sünde muss getilgt werden. Es kann nicht, es ist nur ein Lamm, das geopfert werden konnte, und das war Jesus. Mose hätte als Lamm nicht gereicht. So geh nun hin und führe das Volk, wohin ich dir gesagt habe. Siehe, mein Engel soll vor dir hergehen. Ich werde aber ihre Sünde heimsuchen, wenn meine Zeit kommt. Und das tut er. Wo tut er das? Am Kreuz. Die Sünde Israels, unsere Sünde, wurde heimgesucht. Jesus, wir danken dir, dass du nicht nur als Kindlein geboren wurdest in eine Krippe. Wir danken dir, dass Gott seine Macht gezeigt hat, als Hunderte von kleinen Kindern ermordet wurden von Herodes. Du wurdest aber nicht angetastet, wie auch wir nicht angetastet werden können. Du schützt uns wie dein Augapfel. Und wir möchten dir danken für deinen Sohn Jesus Christus, denn du bewahrt hast bis an den Zeitpunkt, wo er freiwillig als Mann denn sein Leben geben sollte für uns, dass unsere Sünde getilgt wird. Wir danken dir vom Herzen, Jesus, dass du dich freiwillig hingegeben hast. Die Blüte deines Lebens bist du schuldig geworden für uns. Und wir danken dir, dass das größte Geschenk ist, was uns jemals widerfahren ist. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir es nicht vergessen, dass wir es täglich feiern, dein Tod und deine Auferstehung. Dass wir dir die ganze Woche hindurch, den ganzen Monat, das ganze Jahr, das bringen, was dir gebührt, unser Leben. Denn du gabst unser Leben für uns. Und wir bitten dich, dass du uns davor bewahrst, dass wir so wie Aaron sind, charakterlose Würmer. Sondern Jesus, dass du uns so Überwinder machst. Dass wir aufsteigen, Jesus, wie Adler, wie Schmetterlinge. Dass wir das überwindet, was uns so verunreinigt und unser Leben zerstört und dir Unehre macht. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht wie Aaron sind, sondern dass wir radikal und konsequent sind wie Mose. Wir bitten dich aber, dass du uns auch bewahrst davor, dass wir wie Mose sind, dass wir große Worte vor dir sprechen, aber dennoch ausrasten, dass Zorn uns übernimmt und dass wir dir dadurch Unehre machen im Zorn, in Anmaßung, in Überheblichkeit, im Richten, da wo wir selber denn deine Gebote, die ganze Ordnung, die 10 Gebote brechen, Herr. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir nicht so wie Aaron sind, dass wir in diesen Dingen auch nicht so wie Mose sind, sondern dass wir so sind wie deinen Sohn. Und wir danken dir, dass es dir möglich ist, weil wir aus dem Geist geboren sind. Wir danken dir für deinen Geist und bitten dich, dass du uns umgibst mit deinem Geist, dass du uns stärkst mit deinem Geist, dass du uns Weisheit schenkst durch deinen Geist, dass du uns ausrüstest und befähigst, so zu wandeln, wie du es gerne möchtest, wie es dir Ehre macht, Herr. Wir preisen dich und danken dir. Und beten dich an. Amen.